Ich kann die Stimme von Olaf Scholz noch nicht mal wiedergeben. Ich weiß nicht, wie der klingt.
Ich weiß ganz genau, wie Olaf Scholz klingt, wenn du das wiedergeben willst. Ja? Feibel, Feibel, hallo Feibel.
1 Live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and Gentlemen.
Aha.
Es ist an mir, eine Verlautbarung zu machen. Oh Brüder, hebt die Hände hoch. Hebt die Hände hoch, Brüder. Ja.
Oh ja.
Badet euch in dem Wasser des heiligen Flusses. Wir, Bratwurst und Baklava, wir gehen ins ewige Himmelreich. Es ist vorbei, aber das ist die letzte Folge. 1 Live, Bratwurst und Baklava. Und es blutet mir das Herz, aber ich spreche jetzt noch ein letztes Mal bei 1 Live mit meinem lieben Freund, Özcan Kosa.
Can you feel it? Hey. Alle Leute ja da draußen, bald ist der Basti ein Superstar. Er geht einen anderen Weg, doch was soll ich sagen? Ich steh am Steg, am heiligen Fluss. Can you feel it?
Can you feel it? Can you feel it? Bruder.
Bruder.
Es ist so, ey, es ist so. Unsere kleinen Hände gehen auseinander, aber wir werden für immer verbunden sein. Und wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht mit Bratwurst und Baklava, dann könnt ihr ja mal auf unsere Social-Media-Kanäle gucken. Das ist heute wirklich die letzte Folge, die hier erscheint. Und wir haben eine tolle Zeit gehabt. Wir haben es sehr genossen. Wir waren wahnsinnig happy und sind 1 Live dankbar, dass sie uns dieses kleine, nennen wir es mal, diesen Swimmingpool gegeben haben, damit wir unsere vokalen Hörkappen aufsetzen können, unsere Badekappen und hier mal so richtig schön baden ziehen. Und alles andere findet nicht hier statt, sondern auf unseren Social-Media-Kanälen bei Özcan Kosa und bei Basti. Da könnt ihr, wenn die Folge heute erscheint, lesen, hören, wahrnehmen, wie's, fühlen, schmecken, wie es weitergeht.
Wie es weitergeht, genau. Auf Instagram, auf Facebook oder auf Google.
Oder Tinder. Oder Tinder.
Oder Tinder.
Wenn ihr da ganz lange nach links wischt, dann kommen wir beide, wie wir uns gegenseitig mit dem Strap-on bearbeiten. Was keinen Sinn macht, weil wir Pimmel haben.
Überleg mal, Basti, wir haben irgendwann so fett Kohle, dass Google unser Social Media ist.
Das wäre gut.
Das wäre richtig krass. Einfach
du bist,
so.
Bist du ein bisschen verkatert, habe ich das Gefühl.
Ey, Digga, halt deine Fresse, Alter. Du hast mein Leben kaputt gemacht gestern.
Du hast dein Leben kaputt gemacht und das mit 2 Gin Tonics, du Muschi. Ich hatte schon 6, ich hatte schon 6 Bier, bevor es losgeht. Alter, der Kosa, ne, wirklich, ich meine, ihr müsst euch das vorstellen. Ich habe gestern mit Özcan, wir haben mal leicht in der Hotelbar eingetrunken zusammen. Wir sind nicht zusammen aufs Zimmer gegangen. Ich habe auf Toilette im Mund genommen, aber sonst gar nicht.
Du bist. Aber ganz kurz.
Ich kriege einen richtigen Erwachsenen-Gin Tonic hingestellt. Weißt du, so ein Eimer. Und beim Kosa, das kommt ja in so einem Fingerhut. Weißt du, die kommen in so einem Fingerhut, dann kommt da so ein ganz kleiner Strohhalm rein. Und dann sitzt er da, nuckelt da drum. Ich merkte schon beim ersten Schluck, oh Gott. Du hast gerade Kerosin in die Rakete gefüllt, weißt du? Vorher war er ja schon aufgedreht, aber wenn du ihm erstmal Gin Tonic gibst, dann ist richtig was los. Und deswegen hat er unter anderem auch unsere letzte Aufnahme heute verschlafen. Seit 20 Minuten sitze ich hier vorm Telefon, weine, streichel mich unten rum.
30 Minuten habe ich verschlafen, Alter.
Ja, auch
wieder. Weißt du, wie ich aufgewacht bin? Ich so, weil ich habe so nur mein Handy gesehen und ich wollte sagen, scheiße, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich so, Alter. Junge, ich habe echt, ja, und der Basti hat halt jetzt Termine.
Termine, ja. Ich bin busy man, das weißt du ja.
Business. Also sogar Elon Musk, also bei Basti, wenn du Basti siehst, siehst du 8 Anrufe in Abwesenheit. Elon Musk hat angerufen. Dann Biden hat angerufen. Olaf Scholz hat angerufen. Aber Olaf hat als Olli drin, Olli Schulz.
Olli Ass. All Ass. Den Old All Ass, so habe ich ihn. Ja, es ist so. Die kommen hier alle beiden, ey, der Joe auch schon wieder am Callen, will mir irgendwie Infos haben, wie wir das weitermachen mit dem Weltfrieden. Aber ich habe einfach keine Zeit für diese Leute, weißt du? Ich sag, der einzige Mann in meinem Leben, der wenig Haare und eine schlechte Haut hat, das bist du. Und nur deine Anrufe nehme ich wirklich.
Aber überleg mal, Olaf Scholz ruft dich an und du so, hallo Schulzi, der so, ich heiße Scholz, du so als Small, ab jetzt heißt du, ich hab dich so abgespeichert, ab jetzt heißt du so, ist mir egal.
du kleine Bitch. Du bist jetzt meine kleine Bitch, Olaf. Ich muss sagen, ich könnte Olaf Scholz am Telefon nicht mal erkennen, Digga. Ich wüsste nicht.
Ich auch nicht.
Weißt du, bei Merkel hätte man es gewusst oder so. Klar, ist eine völlig absurdes Vorstellung, dass Angela Merkel dich anruft, um zu fragen, wie ist oder was man machen soll. Aber man hätte sie zumindest erkannt. Ich kann die Stimme von Olaf Scholz noch nicht mal wiedergeben. Ich weiß nicht, wie der klingt.
Ich weiß ganz genau, wie Olaf Scholz klingt, wenn du das wiedergeben willst.
Ja?
Feibel, hallo Feibel.
Ich bin der Bundeskanzler. Feibel, hallo, was ist
los? Der Basti hat jetzt ein Jobangebot bekommen als Synchronsprecher für ausländische Filme, weil er ist einfach mit allen Dialekten so, wie soll ich sagen, er hat alle Dialekte so drauf, das ist... Bruder, das ist ein Teil deines Lebens einfach. Ich glaube, es gibt über 4.826.000 Dialekte und bei dir?
Alle eine.
Alle. Und viele denken immer, Basti macht alles gleich, dass er immer sagt, ihr müsst, das sind Zwischentöne.
Es sind Nuancen, Digga. Verstehst du? Letztlich ist ja der Unterschied zwischen einer guten Parodie und einer schlechten Parodie sind die Nuancen. Ey, ich habe wirklich, ohne Scheiß, ich habe letztens ein Video gesehen, also Parodie müssen wir ja nicht drüber reden, ne? Also man macht jemand anderen glaubhaft nach. Und dann gibt's so einen Typen, der macht Micro, wie hat er das genannt? Micro-Movements oder so. Und der macht Schauspieler nach, also De Niro, McConaughey und so. Aber nur mit einer Bewegung, mit einem Atmen. Und du erkennst sie sofort. Ist total geil. Also gibt's ein Video, gib das mal. Micro-Parody oder so. Ja, richtig krass. Der steht da bei Jimmy Fallon so. Und dann wird es eingeblendet, wen er jetzt nachmacht. Und innerhalb von einer Sekunde ändert sich alles an ihm. Seine Körperhaltung, sein Gesichtsausdruck, seine Bewegung, sein Atmen, alles. Und du denkst so, krass, Alter, das ist Matthew McConaughey. So voll krass. Ohne, dass er was sagt. Das ist das Allerkrasseste daran.
Was merkst du dran? Was merkt man daran?
Es gibt Leute, die können was und es gibt mich, oder?
Nein. Dass oft nicht das Aussehen eine Charaktere, also so ein Charakter schafft, sondern die Bewegung.
Das ist richtig.
Das ist also so die mimische Muskulatur. Ich habe mal jemanden gesehen, der, es gibt so einen türkischen Comedian, der das bei voll, also ganz viele türkische Sänger und sowas ähnliches hat er gemacht. Und da habe ich mir gedacht, Alter, das ist manchmal nur so diese Augen zusammennehmen. Bei Robert De Niro ist ja auch so. Eigentlich gibt es von Robert De Niro so diese eine Bewegung, wo sie die Augen zusammennimmt und die Hände vom Körper oder Louis de Funès.
Bei De Niro gibt es unter anderem auch dieses Oberlippe hochziehen, so dass die Nase, so dieses Abschätzige, was er bei Casino macht, was er bei Goodfellas macht, weißt du, so, wo so die Mundwinkel so runtergehen und die Nase so hoch. Aber es sind so minimale Sachen und trotzdem ist es einfach so gut, dass du denkst, also bei dem Typen jetzt zum Beispiel, dass der einfach diese, und das sind die Details, die aber, wie soll man sagen, die das ausmachen am Ende. Ne?
Ja, aber das Krasse ist, der hat halt eine extrem gute Beobachtungsgabe und kann es halt wiedergeben. Das sind halt auch noch das, was dazu kommt.
Genau.
Also vielleicht haben das andere auch erkannt.
Ja, guck mal, wir beide nebeneinander so, wenn wir uns bewegen, das ist ja, als wenn es, wir sind zwei unterschiedliche Menschen, aber... Ich meine damit so, das ist ja nichts gleich. Unser Gang, unsere Bewegung, meine Arme sehen ja aus, als wenn sie an meinen Körper dran gebunden hätten. Ja, wir sind nur seelisch verbunden, aber dafür immer.
Basti, eigentlich du und ich, guck mal, ich weiß, alles spricht dagegen, aber wenn du und ich Sex hätten und wir hätten ein Kind, wäre der perfekte Mensch. Überleg mal, deine Gene und meine Gene vereint.
Boah, das wäre wirklich richtig
gut. Das wäre einfach, es wäre der perfekte Mensch. Unser Kind würde heißen Brabak. Bratwurst und Backler. Brabak. Und der würde immer so reden.
Er hat keinen Nachnamen. Er hat keinen Nachnamen. Ja, er ist einfach nur Brabak. So wie
Bra ist sein Vorname und Back ist sein Nachname. Brabak, hallo, ich bin Brabak. Feibel. Der würde so reden. Und alle würden sagen, krass, du kannst ja alle Sprachen. Der so, ja, ich weiß, yeah, ich weiß. Yeah.
Und er wäre aber, er wäre auch in allen anderen Eigenschaften. Guck mal, du bist winzig, ich bin riesig, also wäre genau in der Mitte. Du hast Zwergenhände, ich Hände von einem NBA-Spieler. Er hätte genau richtige Hände. Mein Schwanz ist absurd groß. Deiner ist nicht vorhanden. Brabak wäre genau in
überleg
dem Bereich, wo es ein
Mami-Pleaser
wäre.
Genau.
Ey, du
hast ein riesen Arschloch, weil da so viele Leute schon drin waren. Ich ein richtig kleines. Und es wäre genau in der Mitte. Das wäre einfach.
Wir müssen, wir müssen uns Wissenschaftler, ich kann dich ja nicht, also ich habe schon versucht, dich zu bumsen, aber es geht einfach nicht.
Es geht nicht.
Wir müssen ein Labor, guck mal, die versuchen Mammuts wieder zum Aufleben zu bringen. Seit Jahren werden Elefantenkühe mit Mammutsperma und so besamt. Ist kein Witz, man versucht das Mammut zurückzuholen, weil man hat ja von denen genetische Informationen. Und man versucht halt Elefantensperma, so wie ich das verstanden habe, oder Elefanteneizellen so zu verändern, dass halt kein Elefant rauskommt, sondern ein Mammut. Hat bisher noch nicht geklappt, aber sie machen machen sie wirklich. Also es wirklich, seit Jahren wird das probiert. Stell dir mal vor, wir würden jetzt zu chinesischen Wissenschaftlern gehen, würden sagen, hör zu, wir sind halt zwei Männer, wir haben keine Eizellen, Dr. Xi Jinping, aber wir bräuchten ein Baby aus uns beiden.
Und dann ich weiß nicht. Ah ja, das ist eine gute Idee, ihr zwei zusammen. Oh ja. Und dann, Basti, ein Brabak, der Breakdance kann. Ein Breakdance-Brabak, der ist auch noch intelligent, verstehst du? Der schreibt dann immer, egal was er schreibt, es ist Bestseller. Der schreibt auf so ein Post-it, Bestseller. Der schreibt, egal was er macht, es ist einfach ein Bestseller. Er schreibt eine WhatsApp, der Typ macht nur einen Screenshot, schickt es an einen Verlag, die so, Bestseller, wer hat das geschrieben? Brabak.
Ja. Und er spricht jeden, aber wirklich jeden an mit, ey Abi, wie geht's der Familie? So wie du das immer machst. Jedes Mal aufs Neue schäme ich mich. Jedes Mal. Auch gestern Abend, Hotellobby, wir gehen zum Kellner. Ey Abi, wie geht's der Familie? Ich so, halt die Schnauze, Mann. Vielleicht ist der in Kinderheim aufgewachsen, der hat keine Familie. Seine Eltern sind mit einem Flugzeug über dem Amazonas abgestürzt. Was für eine fucking Familie. Also
aber,
danke gut, Bruder. Und denkst du, fickt euch doch, ihr bescheuerten Spinner, ey.
Wirklich. Ja, aber seine Familie sind die anderen Waisenkinder.
Wie geht es Tiny Tim? Wie geht es dem kleinen Joe? Hat er das Holzbein? Passt es ihm jetzt?
Du bist ein Bastard.
Seine Familie, genau. Seine Familie sind die 14 Katzen und der Einkaufswagen, mit denen er zusammenlebt. Leck mich doch. Dieses Abi, wie geht es der Familie?
Ich sag nicht Abi.
Das Geile ist, die ganzen Securities.
Ich sag Bruder.
Ey, ist kein Witz übrigens. Ich habe mir dieses Abi von dir abgekürzt. Immer wenn ich jetzt die Vermutung habe, es könnte ein südländischer Typ sein, auch ist es ein Italiener, ist mir egal. Gestern war
sind
ich
auch
mit
Südländer,
Jogginghose gekauft. Ja, aber Abi, ich dachte immer, das wäre türkisch. Ist nicht türkisch?
Achso, ja, das ist türkisch. Deswegen sage ich Bruder.
Ja, und ich sag Abi. Und ich sag dann, gestern habe ich mir eine Jogginghose gekauft hier in Köln. Und ich stehe beim Verkäufer und hier so und so. Und ich sage, ey Abi, das ist ein guter Preis. Gefällt mir. Und der hat mich angeguckt, natürlich komplett bescheuert.
Und du hast es genau im richtigen Moment gesagt. Weil du hast eine Jogginghose gekauft. Und dann hast du Abi gesagt. Das ist genau das. Und guck, da merkt man schon, dass unsere DNA sich schon umstrukturiert.
Das ist so, ne?
Ja, es ist so.
Ich habe auch schon ein bisschen dünnes Haar bekommen. Heute Morgen kam jemand rein, hat so ein bisschen Streuhaar auf meinen Hinterkopf gemacht und hat gesagt, ey, das ist wie bei der Fliege. Hast du die Fliege gesehen mit Jeff Goldblum 1986?
Nee, das habe ich nicht gesehen. Nee.
Okay, das ist vom Meister des Körperhorrors, David Cronenberg. Es geht um einen, ich glaube, er ist Wissenschaftler in dem Film jedenfalls, der eine Kammer entwickelt, mit der man sich teleportieren kann. Und er hat in seinem Wohnzimmer zwei so Kammern wie Telefonzellen. Und er stellt sie in die eine und kommt in der anderen raus. Okay? Das ist die Prämisse. Und der Gedanke dahinter ist, dass das ist aus den 80ern, ne? Die Effekte beeindrucken heute keinen mehr. Aber gut, der stellt sie da rein, der Effekt oder die Idee dahinter ist, er wird irgendwie vaporisiert, keine Ahnung, verdampft und in der anderen Kabine wird seine DNA wieder zusammengefügt und der echte Mensch kommt wieder raus. Ist natürlich Science Fiction. Jetzt kommt's aber. Einmal, wo er das macht, er macht es irgendwie immer wieder, hat gerade eine frische Freundin und so, Gina Davis in dem Fall, und dann fliegt eine Fliege in diese Kabine rein. Er sieht es natürlich nicht, ne? Also es ist halt eine Fliege, eine winzig kleine Fliege. Mhm. Und in dem Moment, wo er da reinsteigt, um dieses Gerät wieder zu testen, wird nicht er vaporisiert alleine, sondern auch die Fliege. Und die DNA wird zusammengepackt. Und auf der anderen Seite kommt er raus. Erstmal sieht er so relativ normal aus, aber er spürt dann zum Beispiel, dass er an der Decke laufen kann. Und er spürt, dass auf einmal kommen ihm halt über die Tage so Dornfortsätze aus dem Rücken und dann Flügel und so. Und er verändert sich dann und wird eine Mischung aus Fliege und Mensch. Versucht aber immer noch.
Wann war dieser Film?
1986, die Fliege. Okay. Und er versucht immer noch aufrecht zu bleiben, so. Also, wie soll man sagen, das zu verbergen am Anfang. Und es wird am Ende wirklich, also, David Cronenberg, jeder, der mal einen Film von dem gesehen hat, sind immer Filme, wo Körper zerplatzen, wo irgendwie Gliedmaßen abwandern und so. Und ganz am Ende verändert er sich halt zu einer 2 Meter großen, spucke-rotzenden Fliege und seine Freundin steht vor ihm und wie es ausgeht, sage ich jetzt nicht, aber es ist echt ein krasser Film, auch für die Zeit. Die Effekte sind auch gut, weil keine Computereffekte, ist alles handgemacht. Aber
das erklärt doch alles.
Ja, wir brauchen diese Kabine, Abi. Wir brauchen die,
um Arbeit zu machen. Nein, Digga, das erklärt doch alles. Das ist so... Wie spricht man das nochmal aus?
Ehrlich gesagt, weißt du, was mich an dem Film am meisten gestört hat? Wirklich? Dass in dem ganzen Film nicht vorkommt, wie ein Stück Scheiße frisst. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, was ist das Erste, woran du denkst, wenn du an Fliegen denkst? Fliegen sitzen halt immer auf Scheiße. Fliegen sitzen immer auf Scheiße. Du kackst immer irgendwo hin. Ich meine, du defekierst ja immer am Kölner Bahnhof, wenn du da bist.
Auf jeden Fall.
Einfach nur, um
ich kann nur am Bahnhof scheißen. Ich bin so ein Bahnhofscheißer. Ja. Ich habe einen Auftritt und dann sage ich, oh Leute, ich kann hier nicht auf Toilette. Ich gehe dann immer Kölner Bahnhof und kack hier.
Grüße gehen übrigens raus an die junge Frau, die mich gestern Abend am Kölner Bahnhof angesprochen hat, auf Bratwurst und Baklava. Ich bin da um 2 Uhr nachts betrunken durchgewankt. Und sie kam auf mich zu und sagte, sie würde uns liebend gerne hören. Und das war so nett. Also so nett hat mir das wirklich noch jemand gesagt. Die hat mich halt gefragt, ob ich einen anderen Podcast-Partner in Zukunft haben könnte. Aber ich habe gesagt, ey, der Ötzer hat nichts, kommt mir zu auf. Jedenfalls in der Fliege kommt die Nummer
Warte. Die hat dich angesprochen und dann bist du heute Morgen in Tschechien in einem Fabrikgelände auf dem Stuhl aufgewacht.
Genau das.
Mit so einem Sack auf dem Kopf. Du so, was ist los? Bitte nicht. Nein.
Und dann kam so ein englischer Geschäftsmann mit so einer Kettensäge rein und sagte, ey, ich habe $500 dafür bezahlt und dein Arsch gehört mir. Ich muss nicht gucken, es macht mir richtig Angst. Ich kann das nicht.
Alles, was ich esse, das muss ich mit den Händen anfassen, weil es ist für mich gestorben. Das ist bei Hostel, Alter. Ja, die Szene im Zug.
Ja, das ist, ich weiß. Die Szene Hostel im Zug ganz richtig am Ende. Es gibt übrigens ein alternatives Ende von Hostel, das noch düsterer ist. Im echten Ende rächt sich ja der Hauptcharakter dann an seinem Entführer, wenn man so möchte. Im Alternativende entführt er dessen Kind. Richtig düster. Da haben dann selbst die Hostelmacher gesagt so, okay.
Das ist zu krass.
Wir sind ein bisschen kaputt im Kopf, bei uns stimmt irgendwas nicht. Aber jetzt ist auch mal gut, Abi. Verstehst du? Also, ich habe das Alternative Ending Hostel 1. Du sitzt da echt und denkst so, okay, jetzt ist aber auch mal gut. Also, so übel muss man dem anderen das ja auch nicht nehmen, dass er einen mit einer Kettensäge zerteilen wurde. Am Ende geht's ja letztlich auch am Ende geht's ja bei den Leuten auch um Selbstverwirklichung. Und wenn du sagst, hey, ich bin ein geisteskranker Kettenmörder und habe zufällig Geld und ich habe irgendwie Bock, amerikanische Touristen zu zersägen, dann man muss sich auch nicht immer querstellen, finde ich.
Aber hast du auf Netflix Dame angeguckt?
Ich weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben. Ich habe das ausgemacht, weil mir das nichts mehr gegeben hat. Also nicht, weil die Serie ist stilistisch wundervoll.
Ach du Scheiße. Und ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich schwör's dir. Als wir gestern unten in der Lobby saßen und gesoffen haben, habe ich dich so angeguckt und ich so, eigentlich sieht Basti dem Dama voll ähnlich.
Oh, komm schon.
Und ich bin so dein typisches... Digga, ich bin so dein typisches Freiwild, weißt du?
Das ist richtig.
Du hast auch so, hast du so Tabletten genommen, hast sie so zerdrückt mit deinem Glas und dann in Mainz reingeschüttet. Deswegen war ich vielleicht heute Morgen. Das ist,
hey, trink aus. Bei Dama gibt's diese creepy Szene, das basiert ja alles auf Interviews mit ihm. Der ist ja dann irgendwie Ende der 80er von einem anderen Häftling erschlagen worden in seiner Zelle. Der lebt ja nicht mehr. Da gibt's so eine Szene, wo er und ein...
Basti, fass erstmal kurz zusammen, du kannst das so gut. Wer ist Jeff Dahmer?
Jeffrey Dahmer war ein, ich glaube, aus Detroit stammender, aber stammender Serienmörder, der, ich glaube, insgesamt 17 oder 14 Menschen ermordet hat. Alles dunkelhäutige oder zumindest Person of Color aus der homosexuellen Szene, alles Männer. Und der, was ihn besonders auszeichnet, ist, dass er wirklich sehr empathielos war und dass er nicht nur Kannibale war, also Teile der Menschen gegessen hat, sondern auch Experimente an denen gemacht hat, also Säure in ihr Gehirn geleitet hat und so. Und das wirklich Tragische an der Geschichte ist, muss man sagen, dass aufgrund der Homophobie, besonders der Polizei der 80er Jahre, dieser ganze Komplex um ihn herum, weil der hat wirklich sehr offen gemordet. Also es hätte man wirklich sehen müssen, dass da ein Geisteskranker lebt, wahnsinnig lange ignoriert wurde.
Was ja noch viel schlimmer war, also es ist ja nicht nur aus homophoben, was heißt noch schlimmer geht's ja nicht, also aus homophoben Gründen, sondern auch aus rassistischen Gründen. Weil die Nachbarin von dem Dahmer hat immer wieder die Polizei angerufen und gemeint, hey, weil da gab es ja einen Lüftungsschacht, in den amerikanischen Wohnungen ist das ja immer so, kennt man ja aus jedem Film, dass da überall so Lüftungsschächte sind. Es kam extremer Geruch aus dem Haus, aus der Wohnung von ihm, es kamen Schreie, sie hat immer wieder Polizei angerufen und gemeint, hey, hier drüben wird, glaube ich, gerade einer abgemetzelt. Es sind Schläge, ja, okay, wir schicken morgen jemanden. Ja, ist okay. Und die haben sie immer abgewimmelt. Und die hat das so oft gemacht.
Ich habe das ausgemacht. Ich kann dir auch genau sagen, warum. Das ist perfekt gemacht. Also dieses Umfeld, diese Dreckigkeit der 80er Jahre, dieses Siffige. Man hat das Gefühl, die Serie riecht. Wirklich, also anders kann ich nicht beschreiben.
Ja,
du siehst diese Bilder von dieser Wohnung. Alles ist ekelhaft, alles. Aber mich zieht sowas einfach nur noch runter. So, ich sehe den Gewinn nicht darin, das zu konsumieren, weil man muss dazu, und das habe ich in Alliteration ja auch schon mal gesagt, finde ich sagen, das sind echte Opfer. Das sind keine Hostelopfer, das ist keine Fiktion. Der hat wirklich diesen armen Jungen umgebracht. Und die Familien dieser Opfer, einiger Opfer, haben sich danach bei Netflix gemeldet und haben gesagt, Alter, ihr könnt doch nicht eine Serie aus dem Opfer unserer Familie, aus den Toten unserer Familie machen.
Oh, das wusste ich nicht.
Die sind nicht bezahlt worden dafür. Nee. Und stell Beispiel, ich will jetzt nicht dir zu nahe treten, oder ich habe keine Schwester. Meine Schwester wäre ermordet worden. Und in 10 Jahren dreht das ZDF eine Serie, wie meine Schwester ermordet wird. Dann möchte ich aber gerne, dass sie vorher bei mir anrufen, mich fragen, ob ich da Bock drauf habe. Weil für die Angehörigen ist die ganze Scheiße dann nochmal als Schauspiel zu sehen, ja nun wirklich total. Weißt du? Also, ich meine, die haben Angehörige.
Ja,
gehabt,
ey,
so, die
stimmt,
haben Familie
bin ich voll
gehabt,
bei dir. So. Bin ich voll bei dir.
Und plus, ich sehe den Mehrwert auch nicht so. Es ist halt nur, also es ist eine der düstersten Serien, die ich je gesehen habe. Ich habe 4 Folgen, glaube ich, geguckt. Und es gibt wirklich nichts Gutes. Also nichts. Es gibt keine gute menschliche Emotion. Bis auf die Nachbarin, die sich immer wieder bei den Bullen meldet, gibt es nichts in dieser Serie, was irgendwie für etwas Gutes steht.
Also ich habe ja die Serie ganz angeguckt. Die haben versucht, auf paar Ebenen auch darzustellen, dass die Opfer nicht einfach nur Opfer waren, sondern haben auch gezeigt, was für ein Leben sie hatten, dass sie Familie hatten, wie sie gekämpft haben. Es ging da halt auch ganz bestimmt um eine Person, die hat, ich weiß nicht, ob ich jetzt spoilern, ja, wobei, es gibt ja auch Dokumentationen drüber, er ist taub. Es wird, eine Folge handelt nur um ihn. Da geht es darum, wie er auf die Welt kommt, wie festgestellt wird, dass er taub ist, was er im Leben durchmacht, wie oft er Rassismus erlebt, wie schwer es für ihn ist, Arbeit zu finden, wie schwer es für ihn ist, eine Liebe zu finden, auch gerade als schwuler Mann. Und er wurde gerade nicht so dargestellt. Er hatte den Traum, Model zu werden, er sah voll gut aus, hat auch voll auf Bilder gemacht. Seine Mutter hat ihn in allem unterstützt, er hatte Geschwister, die ihn voll supportet haben, denen es auch gut ging und so.
Okay.
Aber und dann kommt halt, wie er auf diesen Jeff Dahmer reingefallen ist. Dass er zum Beispiel, da gab es auch eine Szene, wo ein Fotografen ihn, der geht dann in eine Großstadt, ich weiß nicht mehr, in welcher das war. Er wird fotografiert und der Fotograf meint halt so, hey, du siehst voll gut aus. Und er hat dann auf einen Zettel geschrieben, also er hat jetzt eine Andeutung gemacht, so hey, ich will jetzt Sex mit dir. Und er hat geschrieben, bist du der richtige Mann für mein Leben? Und da hat der Fotograf gemerkt, okay, der sucht Liebe, also wirklich Liebe. Und hat er gemeint, okay, ich glaube, wir machen jetzt hier weiter mit den Fotos. Und dass da halt diese Einzelschicksale, und was halt auch krass dargestellt wird am Ende, ist halt der Rassismus, Digga.
Genau.
Dieser Hardcore-Rassismus, dass gewisse Menschen nicht wahrgenommen werden, auch wenn sie auf etwas hindeuten, dass da etwas passiert, etwas Schlimmes passiert. Und dass es dann heißt, hey, das ist in einem abgefuckten Viertel und warum sollen wir da jetzt hingehen? Ist das sowieso nur einer, die bringen sich jetzt gegenseitig um, mein Gott, dann kommen wir halt morgen früh, ist mir doch scheißegal. Und
das
die Polizei
klingt ganz schlimm,
selber,
aber genau so ist es. Ne?
Ja, also. Auch bei dieser asiatischen Familie hat die Polizei die Familie angerufen und immer wieder gesagt, ah, ihr wollt also Entschädigung, hä, verpisst euch mit eurem Boot wieder zurück. Also überleg mal.
Ja, unvorstellbar.
Also was diese Menschen
aus heutiger Sicht unvorstellbar. Und ganz oft ist ja so, dass das so Serienmörder wie der, ich habe auch zum Beispiel mal eine Doku über John Wayne Gacy gesehen, der sich als Clown verkleidet hat auf Kindergeburtstagen und so junge Wanderarbeiter. Der hatte eine Baufirma und dann hat er immer wieder Leute da gehabt, der war auch schwul. Hat halt so junge Tagesarbeitskräfte gehabt, weißt du, so Jungs ohne Zuhause, ohne Herkunft, die irgendwie 2 Wochen bei ihm auf dem Bau gearbeitet haben. Und die sind reihenweise verschwunden. Über 30 Leute. Alle unter seinem Haus begraben. Und oft sind die halt clever. Musst du auch sein, damit du 30 Menschen verschwinden lassen kannst, ohne dass das zu dir hinführt. Und dann ist es natürlich sinnvoll, jemanden dir auszusuchen, der entweder von der Polizei nicht gesucht wird, von Familie nicht gesucht wird oder der keinen Einfluss hat. Bevor wir jetzt hier wieder komplett in den Hostel-Podcast übergehen, es gibt zu John Wayne Gacy sogar eine lustige Geschichte. Der Typ war so ein ekelhafter, fetter, empathieloser Serienmörder halt. John Wayne Gacy, okay? Heißt er. Okay. Und ich glaube, es war George W. Bush. Ich weiß nicht mehr genau, welcher, aber das kann auch Trump gewesen sein. War in der Heimatstadt von John Wayne Gacy, um da Wahlkampf zu machen. ihm hatten sie aber auf den Zettel geschrieben, das ist die Heimatstadt von John Wayne, also dem weltbekannten amerikanischen Western-Darsteller John Wayne, ne? Den kennt man ja noch.
Nein.
Und er, original, in der Rede am Anfang, es ist mir eine große Ehre, in der Heimatstadt unseres patriotischen Helden, des großen John Wayne, zu Gast zu sein. Es ist so schön. Hier hat John Wayne an dieser Straße, hat er gesagt, ja, ich werde Hollywood erobern und so. Und alle im Publikum so, wir sind die Heimatstadt von dem Typen, der 30 Leute geköpft hat, Diggi. Und das ist wirklich passiert, das ist so unangenehm. Oh. Und es ist wirklich, Gott. Während der Rede ist es, also natürlich dem Publikum aufgefallen, dem Redner nicht. Und ich meine, das ist scheiße.
Aber da merkst du mal, dass voll oft Politiker gar keine Ahnung haben und den ganzen Scheiß geschrieben bekommen.
Ja, natürlich.
Weißt du? Einfach nur vorbereitet werden. Ja. Ich habe damals im Fitnessstudio eine Frau kennengelernt, die bei uns trainiert hat, mal so 2-3 Tageskarten gekauft hat, weil die temporär in Stuttgart war. Und sie war von einem Politiker, den seinen Namen ich nicht nennen will, weil ich jetzt auch nicht will, dass sie unangenehme Situationen bekommt. Sie hat für ihn die Reden geschrieben. Okay. Und dann habe ich gemeint, ich so, warte mal, also du schreibst alles für ihn, oder was? Die so, alles. Ja, ich bereite alles vor. Der sitzt sowieso nur im Auto, fährt von einer Stadt in die anderen. Ich muss es ihm dann immer vorlegen. Er liest sich dann durch. Auf der Fahrt will dann noch so 2-3 Veränderungen haben. Dann schreibe ich die Veränderungen noch rein und dann geht er hin und dann liest das ab. Ja. Und sie sagt, das mache ich. Also ich bin eigentlich das, was er immer sagt. Und ich so, oh mein Gott, das ist heftig. Weil du gehst ja immer hin und, weil man denkt ja immer so, alter Digga, Politiker, die kennen sich aus, die wissen Bescheid, was im Land vorgeht.
Das denkt man? Wer denkt denn das? Wer denkt das? Ich denke das nicht.
Ja, du hinterfragst
also,
es, aber es gibt
es
halt Leute.
Du kannst es auf alle Politiker anwenden. Es gibt auch rhetorische, also Obama zum Beispiel. Natürlich hat der Redenschreiber gehabt, aber Obama war ein brillanter Rhetoriker. Ein Helmut Schmidt, ein brillanter Rhetoriker.
Ja, das stimmt. Ja.
Die konntest du auch so dahinstellen und die konnten sich äußern zu Themen. Also man darf das nicht verallgemeinern. Aber natürlich besonders viele machthungrige Politiker, die irgendwie geil auf den Job sind, da ist das eher eine, ja, wie soll man sagen, da ist das, eine Rede kann alles umstürzen. Eine wirklich gute Rede kann dich vom letzten Platz der Präsidentschaftskandidatur auf den ersten Platz bringen. Eine Rede, das musst du dir mal vorstellen, was das
Wahnsinn.
Für eine Macht hat. Und ich glaube, wenn man über Donald Trump irgendetwas Positives sagen kann, wenn man möchte, ist, dass er natürlich Redenschreiber hatte, aber ich glaube, nie ist ein amerikanischer Präsident weiter weggegangen von dem, was da stand. Also ich glaube, da standen wirklich hinter den Kulissen 4-5 Typen, die geschrieben haben, was er jetzt bei dieser Pressekonferenz sagen soll. Und nach 3 Minuten standen die da und haben sich in den Kopf geschossen, weil sie gesagt haben, oh Gott, jetzt fängt er wieder an mit seinem Golfplatz. Oh Gott. Der Trump hat ja teilweise in Pressekonferenzen komplett freigedreht, wo du meintest so, wo du dachtest, Alter, ey, holt den von der Bühne, was redet der da? China, it's China, you know. China, with the little people, with the eyes, you know. Und ich so, oh Gott, Digga.
Der Typ ist richtig kaputt gewesen.
Ja, aber er hat auf jeden Fall seine Redenschreiber nicht, andere sind nur Handpuppen. Aber trotzdem, das ist nicht positiv gemeint. Der Mann war eine Katastrophe.
Hast du aber gewusst, dass voll viele zum Beispiel ihr Wissen oder ihr Allgemeinwissen aufgrund unseres Podcasts eigentlich verbessert haben? Weil
das
man
war
sagt
mir
immer
schon
so,
absolut klar, natürlich.
Ich habe, darf ich ganz kurz etwas vorlesen, weil eine Mutter hat uns einen Brief geschrieben. Das hat mir, weil wir sagen immer so, hey, schickt uns eine E-Mail an bub@1live. Ich würde mal einen kleinen Ausschnitt vorlesen, wenn es okay ist für dich, Basti.
Immer, Abi.
Also, unser Sohn war von Tag 1 begeistert und hört seitdem gefühlt von morgens um 6 bis abends um 22 Uhr ihre Stimmen. Auch wir als Familie hören gerne durch die Boxen über das ganze Haus ihre Stimmen. Egal ob im Urlaub oder abends am Lagerfeuer, sie und Herr Bielendorfer sind stets dabei. Sein stets erster Vorschlag, wir können Bratwurst und Baklava hören. Oder heute ist eine neue Folge von Bratwurst und Baklava rausgekommen. Die können wir zusammen hören. Mein Mann und ich sind oft über sein ungewöhnliches Allgemeinwissen irritiert und sind dann umso erfreuter, wenn wir erfahren, dass er vieles aus dem Podcast lernt. Dennoch sollte erwähnt werden, dass, dann der Name des Sohnes, ein ziemlich intelligenter Junge ist. Super Noten, er ist sportlich aktiv, aber er betont oft, dass er mehr im Podcast lernt als von seinen Eltern. Und seine Eltern sind Psychologin und Arzt.
Ach du Scheiße. Das tut weh,
aber wir haben uns mittlerweile damit arrangiert. Das ist, hey, einfach krass. Also ja, überleg mal.
Hast du das selber geschrieben? Also jetzt bei aller Liebe, mein Freund, der uns zuhört. Dankeschön, dass du uns so oft hörst.
Das ist eine Mama.
Das Freund. Nein, ich spreche von ihrem Sohn, du Arsch. Also einfach danke, dass du uns hörst. Aber bitte setz dein Allgemeinwissen nicht aus meinen Faktenwissen von die Fliege von David Cronenberg und Donald Trump hält. Also wirklich, schön weiter in die Schule gehen. Und
hey, wenn
du
Basti.
Wirklich, wenn du Podcasts hören möchtest, die dir was beibringen, was ja wirklich möglich ist, geh zu MINT-Korrekt von meinem Freund Reini, hör Geschichten aus der Geschichte zum Beispiel. Das ist ein ganz toller Wissenspodcast. Dieser Podcast ist dafür, wenn du morgens, du sitzt morgens auf deiner Dachterrasse über Florenz, ne, und du nimmst deinen Kaffee, der aus deiner 14.000 Euro Siebträgermaschine gemacht worden ist. Du schaust in die Sonne, über dir steigen so ein paar Tauben auf. Dann trinkst du an diesem Kaffee und dann hörst du, wie wir beide über Schwänze reden. Und dann lachst du. Das ist
so ein Geschwätzlern. Basti, guck mal, durch diesen Podcast haben so viele Menschen etwas gelernt. Welcher Podcast? Und jetzt, du, Basti, welcher Podcast hat so oft über den Kakapo gesprochen?
Hey, das ist richtig.
Welcher Podcast hat so oft über Schlägereien geredet? Wie verhalte ich mich in aggressiven Situationen?
Aggressiv ist die Antwort übrigens. Deine Antwort ist aggressiv.
Genau. Weil das lernst du nur bei uns. Was mache ich in einer Tiefgarage, wenn ein Mitarbeiter zu mir sagt, hey, hier dürfen Sie nicht durchfahren. Ganz aussteigen, kurz, anschreien und sagen, fuck you.
Bester Kommentar, den ich hier unter YouTube, Bratwurst und Baklava International, im Moment erscheinen übrigens jede Woche zwei neue Folgen, guckt mal rein, gelesen habe, Özcan Kosa, der einzige Mann, der in einem Raum mit 6 Leuten, mit 12 Leuten eine Schlägerei anfängt. Ich habe mich totgelacht. Das ist einfach, also so passend. Du hast recht, dieser Podcast hat das Leben von vielen Menschen verändert. Der Kakapo hab ich übrigens von sehr vielen Leuten geschickt bekommen. Vielen Dank für diese Information. Beim Kakapo geht es wieder bergauf, Abi. Der Familie geht es gut. Verstehst
ja,
du? Der
das
Kakapo
ich gehört.
Ist wieder am Start, Digga. Der Kakapo,
ja, durch dich.
Der Kakapo, der saß auf einem Stein, der hat diesen Stein gefickt die ganze Zeit. Und dann ist einer gekommen, hat ihm das so vorgespielt, wie wir über ihn reden. Und dass ich ihm gesagt habe, ey, Kakapo, du stirbst aus. Ey, wir können nicht ohne dich. Was ist los, neuseeländischer Waldpapagei, der nicht fliegen kann? Was ist los mit dir? Und dann hat der Kakapo, ist er zu seiner Lady gegangen, hat gesagt, ey, ich habe jetzt hier 37 Stunden Bimsstein vergewaltigt, aber der Basti und der Ötzer haben über mich geredet, also über unsere Art und dass wir weiter bestehen sollen. Schatz, wollen wir es nicht nochmal probieren? Und dann hat sie ihn so angeguckt und hat gesagt, komm, leg Marvin Gaye auf. Dann hat der Kakapo so Marvin Gaye, let's get it on. Und dann
Digga, nein, du erzählst es falsch, Alter. Der Kakapo hat diesen Stein gefögelt. Okay, ja. Und der so, Stein, ich geb's dir.
Wollen wir einmal ganz kurz für die Leute, die jetzt erst zuhören, einmal ganz kurz erzählen, was das Thema ist. Es gibt eine sehr, sehr seltene Rasse oder
Stopp,
Art.
Du musst so anfangen wie immer. Hab ich dir schon mal vom Kakapo erzählt?
Okay. Der Kakapo, für die, die gar nicht wissen, was es ist, der Kakapo ist ein, ich glaube, in Neuseeland einheimischer oder Australien einheimischer Waldpapagei, der sehr schlecht oder gar nicht fliegen kann. Die größte Papageienart, so ziemlich überhaupt, riesengroß, ziemlich tump, also nicht klug für einen Papagei und ist halt ähnlich wie beim Panda. Der Panda stirbt ja nicht aus, weil es so wenig Pandas gibt, sondern weil der Panda nicht ficken geht. Und der Kakapo kackt, also es gibt Videos, wie Kakapo-Männchen einfach Steine vögeln, aber nicht Kakapo-Weibchen. Und deswegen gibt's von den Viechern nur noch 300-400 Stück. Und jetzt geht's aber in der Population wieder hoch, Abi.
Hoch, genau, weil der Kakapo hat jetzt den Stein gevögelt Und die Wissenschaftler waren drumherum, die so, scheiße, er vögelt wieder nur einen Stein, Stein, scheiße, Stein. Und dann kam ein Wissenschaftler, der so, ich kenne die Lösung. Und dann hat der so Kopfhörer genommen. Das sind eigentlich meine Kopfhörer, so richtig kleine, weißt du? Und dann hat er die dem Kakapo auf den Kopf gesetzt. Und da hat er auf einmal gehört, wie du gesagt hast, habe ich euch mal vom Kakapo erzählt? Habe ich euch? Und in dem Moment, Morok, seine Kloake, die eigentlich so ausgeschlafft, verstehst du, die hat nicht mehr funktioniert. Auf einmal
seine haben diese schlaffe Kloake.
Genau, die Muskelzellen, auf einmal sind diese Nervenstränge, kennst du, wie beim Film. Das, wie bei Spider-Man, als er von der Spinne gebissen wird, wie es so in dieses Mikrosystem reingeht. Alter.
Wie das
Morok,
in jede
und auf
Zelle
einmal,
einzeln so.
Genau, die synaptischen Verbindungen auf einmal. Es kommen so Stromübertragungen wieder. So und auf einmal wird seine Kloake immer straffer. Der so, und dann ballert der auf einmal. Der so, yeah, ich bin ein Kakapo. Bam, bam. Und dann gucken die auf einmal, der Stein ist schwanger. Auf einmal fallen von dem Stein Kieselsteine runter. Und der so, oh mein Gott, der so, ich bin wieder da. Wo sind die anderen Kakapo? Und dann bam, bam. Und dann hat er die Wissenschaftler gevögelt. Einfach so, seine Kloake an die Arschlöcher von den Wissenschaftlern gedrückt. Und die so, scheiße, uns wachsen Flügel. Hey, was geht? Und so. Und dann hat er alles hergenommen. Und deswegen hat die Population des Kakapo einfach wieder an Land gewonnen, weil Basti immer wieder darüber gesprochen hat. Der Duracell-Hase ist durch uns wieder berühmt geworden.
Das ist richtig. Und wir haben auch, das ist, ich wollte, bevor du den Duracell-Hasen auch noch einen Abschied in unserem Podcast machst, wusstest du, dass es in China gibt es ja Aufzuchtstationen für Pandas, ne? Der Panda ist ja, mittlerweile sowas wie ein Symbol für eine chinesische Landregion, der ist extrem, man weiß bis heute übrigens nicht, warum der Panda schwarz-weiß ist. Weil in den Bambuswäldern, in denen er lebt, ist das keine Tarnung. Man sieht ihn aus 10.000 Kilometer Entfernung. Auch im Schnee ist er zu sehen. Also es ist weiß, ich habe letztens einen Panda gesehen, also in einem Zoo. Und da stand wirklich ganz eindeutig, man weiß bis heute, es gibt Theorien, aber keiner weiß, warum die so aussehen. Und auch warum eine Bärenart, das ist der einzige Bär, der sich komplett vegetarisch ernährt und nur von Bambus. Jedenfalls, die Chinesen haben dann vor 30 Jahren ein Rettungsprogramm aufgesetzt, weil der Panda fast ausgestorben war. Pandas haben wirklich das massive Problem, dass sie keinen Sexualtrieb haben oder fast keinen. Also es muss exakt passen. Das Weibchen muss zum Männchen passen. Die müssen ganz lange Zeit miteinander verbringen. Bla bla bla. Das ist wirklich, weißt du, bei anderen Tieren, da packst du so zwei Zebras halt in Gehege, dann ficken die nach 10 Minuten. Aber bei Pandas ist das wirklich mit Musik und allem. Und es gibt Aufnahmen von einem Panda-Männchen, das hinten halt Doggy auf einem Panda-Weibchen hängt. Also der hat einen eigenen Anficker. Stell mal vor, du hättest Sex und einer kommt rein und nimmt immer deinen Hintern und drückt das so rein.
Wie kannst du, Morok, wie kannst du bei unserer letzten Folge 1 Live, Bratwurst und Baklava, wie kannst du wieder die Geschichte mit den Pandas erzählen?
Habe ich schon wieder erzählt?
Oh ja, natürlich, die hast du schon 3-mal erzählt und 15-mal hast du Kakapo erzählt. Und ich weiß, das kam doch letztens bei National Geographic, warum die schwarz-weiß sind. Das haben die inzwischen rausgefunden, du Fisch, Alter.
Ja?
Ja, weil guck mal, die Pandas waren früher, das waren Schwarzbären. Mhm. Also das war die Erklärung, es waren Schwarzbären. Ja. Und damals waren ja alle Kontinente waren
Pangea.
Ja
Pangea.
Pangea, genau, die waren ja zusammen, genau. Die und da war ein Zebra. Und ein Zebra ist dann nach China gelaufen und hat den Schwarzbären gesehen und hat sich gedacht so,
Bretter,
ich habe noch nie einen Bären weggehauen. Und dann hat das Zebra den Bären weggehauen und seitdem sind die schwarz-weiß.
Also weißt du, was das wirklich Schlimme an dieser komplett erfundenen Kackgeschichte ist? Weil Pangea ist ja über 300 oder 500 Millionen Jahre her. Und da gab es noch keine Säugetiere und keine Pandas.
Doch,
dass du gerade du hast gerade eben vorgelesen, dass ein kleiner Sohn von einer Frau, die dir einen Brief geschrieben hat, sein Wissen aus diesem Podcast zieht. Stell dir vor, der hat nächste Woche 8. Klasse eine Präsentation über den Panda. Und dann steht er da mit seinem selbstgebastelten Plakat und sagt so, der Panda sieht so aus, weil ein Zebra und ein Schwarzbär gefickt haben.
Ja.
Und dann
genau.
Sagt der Arzt, sagt er ja so,
aber guck
Jerome,
mal, das ist.
Woher weißt
das
du das? Und dann sagt er, Bratwurst und Baklava. Zum Baklava, wie geht's der Familie, verstehst du?
Aber du Penner, verstehst du, wenn du mich zitierst, dann richtig. Weil ein Zebra, ein Schwarzbär nicht gefickt hat. Weil das ist obszön. Er hat ihn weggehauen. Er hat
das
ihn
stimmt.
einfach weggehauen. Und wenn du jemanden weghaust, das ist der Unterschied zu Sex, wenn du jemanden weghaust, dann veränderst du seine Gene. Verstehst du? Weil das dann so bam, bam und dann findet eine Metamorphose statt, in der DNA, die DNA-Spirale wird verschoben. Das macht dann so kick, 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 kick.
Du hast bestimmt schon ein paar Spiralen verschoben. Fick dich.
Auf jeden Fall.
Oh Gott.
Ja, aber das ist doch die Erklärung, dass man,
Basti,
aber guck mal, Basti, das ist die Erklärung,
Evolution
hat ja so stattgefunden.
Ja,
verstehst du, es gab halt Veränderungen dann.
Du bist zum Beispiel ja noch näher am Affen. Du siehst ja eigentlich aus wie ein kleiner Gibbon, ein bisschen.
Ja.
Ne, also du bist ziemlich behaart.
Ein großer.
Und so. Obwohl, man muss sagen, ich habe dich ja mal oberkörperfrei gesehen, ne, als wir zusammen im Saunaclub waren. So.
Ja.
Und du, ne, irgendwie hast gesagt, ich zieh keinen Bademantel an, ey, was soll ich hier, ne, bla, einfach nackt. So. Hab ich gedacht, ey, Kosa ist aber, der ist aber stark entharrt. Und dann hast du mir gesagt, du hast dir die Brust lasern lassen. Als wärst du John Bon Jovi, Digga.
Ich habe mir nicht die Brust lasern lassen.
Du hast dir doch die Brust
gesagt,
lasern lassen.
Nein, ich habe mir am Hals habe ich mich lasern lassen.
Alter, wer hat denn Haare am Hals, Digga?
Digga, du hast Haare am Rücken, du hässlicher Bastard.
Das ist wiederum leider wirklich wahr, ja. Meine Frau hat mich immer
Ich habe keine Haare am. Ich habe keine Haare am.
Bärchen. Und dann sagte sie irgendwann, und dann meinte ich so, warum nennst du mich eigentlich Bärchen? Sie sagte, naja, du hast Haare am Rücken. Ich so, was? Du nennst mich Bärchen, weil ich Haare am Rücken habe? Ich dachte, das wäre ein Kosename. Sie sagt, ja,
aber
schon,
das ist
aber
wieder,
es hat eine Herkunft.
Weil die Evolution hat gewusst, dass wir zweimal aufeinandertreffen, weil ich bin der Gibbon-Affe. Verstehst du? Und ich muss mich dann halt an deinen Rückenhaaren so festhalten, Digga. Weil
oh,
ich so klein
schön.
Bin.
Oh,
und du
schön.
Trägst mich durchs Leben.
Oh,
die, ohne dich bin ich aufgeschmissen, Mann.
Oh, Mann,
ohne dich kann ich mir ein Leben nicht vorstellen. Du bist für mich, du bist, ja, meine bessere Hälfte, Bro.
Du bist auch meine bessere Hälfte, Bro. Meine bessere, sehr kleine Hälfte. Und deswegen gehen wir
noch,
ja nie wirklich auseinander, verstehst du?
Ja, ich weiß es doch, Schatzi. Aber als ich damals in diesen Dönerladen reingelaufen bin, und du saßt dort mit deiner Mappe und deinem Vorstellungsgespräch vor. Du hast ja ein Büro dort aufgebaut.
Ich habe ein Büro dort. Ja, ich hatte ein Faxgerät da, ich hatte alles.
Alles, alles, alles. Der hat alles mitgenommen und wirklich auch so ein Flipchart hinten aufgebaut. So.
Ja.
Und als du mir diese Fragen gestellt hast, was sind deine Hobbys? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Was sind deine Ziele?
Mhm.
Welchen Schulabschluss hast du? Wenn ja, warum?
Die Frage konnte ich mir ja selber erklären, dass keiner.
Ja, dass ne? ich keinen habe. Aber du hast es Höflichkeits- und das fand ich ja so schön.
Ja.
Trotzdem hast du gefragt.
Ich habe noch so getan, als hätte ich Respekt. Richtig, ja.
Ja,
das war, aber es war ein Moment, weißt du, es war so, als wir beide uns trafen, das war wie Thanos, als er die 5 oder 6, ich weiß nicht, wie viel es sind, ich kriege immer böse Briefe dazu, die 5 Infinity-Steine in seinem Handschuh hatte. Verstehst du? Das ist der Moment, wo die Avengers wussten, sie haben verloren. Als wir beide unsere beiden Arme umeinander legten und das Gefühl da war, da war einfach die Welt nicht mehr die gleiche, Abi. So ist es.
Ja.
So ist es.
Und dann
deswegen
hat sich auf,
machen wir die Scheiße hier auf für immer.
Die Zeit ist stehen geblieben, Basti, in dem Moment. Und wenn die Zeit stehen bleibt, dann weißt du, es ist der Richtige. Alle um uns herum, der Typ kam an, der so, wollt ihr noch, ich bin gerade an den Tisch und der hat gesagt, wollt ihr noch was? Und dann war auf einmal Ruhe.
Mhm.
Und wir haben uns aber in ganz normalem Tempo bewegt, aber alles andere ist so stehen geblieben, sogar die Fliege, die und ich habe Basti in die Augen geguckt, er hat mich angesehen und hat gemeint, boah, hast du Haarausfall? Und ich so, das ist der Mann fürs Leben. Das ist mein Mann fürs Leben, Alter.
Und ich dann mit meiner Zunge so ganz bisschen, ne, auf deine Lippen so, und dann haben wir so richtig
Und dann hast du mich, weggehauen.
Oh.
Und das war einfach wunderschön.
Ja, du dir bei die ganze Zeit geschrien, oh, wie geht's der Familie, wie geht's der Familie, oh, wie geht's der Familie.
Und so, geht's gut. Und als ich gesehen habe, wie die Luftfeuchtigkeit steigt, wenn du in einem Raum bist. Und ich habe mir dann gedacht, Alter, ich brauche gar keinen Luftbefeuchter mehr. Ich stelle einfach Basti in den Raum. Ich habe durch dich so viel Geld gespart auch. Es ist Wahnsinn.
Ich finde, dass dieser Moment der besonderen Romantik, dieser Moment, wo unsere Körper und unsere Seelen verschmelzen, eigentlich der perfekte Moment ist, um den Power-Button zu drücken, oder? Es ist ja so, wir müssen uns jetzt einmal bedanken und wir wollen uns einmal bedanken. Wir wollen uns bedanken bei 1Live, die uns dieses wunderschöne Zuhause gegeben haben.
Thank you.
Wir wollen uns bedanken beim Hauptverantwortlichen Marc Tigges, der immer alles, sagen wir mal, durchgesetzt hat, was in diesem Podcast gesagt wurde. Wir wollen uns bedanken bei unserer geliebten Sandra Sprünki-Sprünken.
Sprünkis, we love you.
We love you. Wir werden immer wirst du in unseren Herzen sein. Wir danken unserem Techniker Lars, der Lars, diesen Podcast geschnitten hat. Und ich weiß noch, wie wir die allererste Folge aufnahmen und er hinter so einer Glasscheibe saß und wirklich einfach nach 5 Minuten Zettel schrieb. Und in die eine Glasscheibe, weil man konnte ihn nicht hören, wo drauf stand, wie kaputt seid ihr? Und ja, ich dachte so, das ist der Beginn ja, einer Liebe. Und all diese Dinge wären ja nicht passiert, ohne Einzelhaft.
Einmal hat er sogar einen Zettel an die Scheibe gedrückt, wo drauf stand, sowas könnt ihr doch nicht sagen.
Ja, das, den Zettel hat er heute noch. Da guckt er, glaube ich, beim Schneiden immer wieder mal drauf. Und deswegen das Danke von uns an alle, die 1Live Bratwurst und Baklava möglich gemacht haben. Wenn ihr wissen wollt, wo, wie, wann es irgendwann mal mit uns weitergeht, dann geht mal auf unsere Social-Media-Kanäle. Da findet ihr alle Informationen. Wir hatten eine wunderschöne Zeit und wir danken jedem Einzelnen von euch. Und das sind ja wirklich, das ist jetzt mal keine Übertreibung von meiner Seite, Hunderttausende, die das hier hören. Das ist unglaublich.
Krass, ja.
Das sind Fußballstadien über Fußballstadien voll von Menschen, die an ihrem Frühstückstisch sitzen, an ihrer Arbeitsstelle, auf dem Fahrrad, beim Joggen und sich diese Scheiße anhören, wie zwei Zurückgebliebene über fickende Papageien reden und uns schreiben, dass wir in ihrem Leben eine große Rolle einnehmen. Ja. Wir danken euch für jedes Feedback, wir danken euch, dass ihr diesen Weg mitgegangen seid und wir freuen uns, wenn ihr ihn weiter mitgeht. Passt auf euch auf.
Auf jeden Fall. Also, darf ich auch noch mal was sagen, du
Fickfehler?
Nein, ich mach
das. Das ist ich. Ich kann die besten Abschlussworte. Was ist los mit dir? Bei dir wird das
ja,
sowieso.
Ja, aber ich wollte auch noch mal ganz kurz was sagen.
Okay, jetzt wird's unangenehm. Komm, mach. Komm.
Ich wollte auch noch mal Danke sagen an alle Leute, die vor einer Schlägerei die Kopfhörer rausnehmen und sich sagen, boah, das hat mich jetzt gerade so inspiriert, das zu machen. Einfach an alle Leute, die während einem Überfall Bratwurst und Baklava hören und die sagen, oh mein Gott, es tut mir so leid, dass ich gerade lache, aber ich höre gerade Bratwurst. Danke an all diese Menschen, weil ihr habt uns zu dem gemacht, die wir sind. Ein Fischmeck und Mr. Haarausfall. Und ich will euch zum Abschluss unseres Podcasts einen wichtigen Satz noch sagen. Wenn es Schlägerei gibt, ruft nicht den Basti.
Seid geküsst, ihr Süßen. Und passt auf euch auf.
Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1Live.